Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der Ascent AG.
Die Betriebswirtschaftslehre liefert sicher notwendige Hilfsmittel für die Aufgaben eines Managers. Aber diese sind bei Weitem nicht ausreichend, diese anspruchsvolle Aufgabe auszufüllen. Oft sind Kenntnisse in der Sozialpsychologie, der Psychologie, der Spieltheorie oder den Kulturwissenschaften viel hilfreicher, um diese Aufgabe zu bewältigen.
Ja, das sagt Rainer Janssen, ein CIO, der über viele Jahre die CIO-Community geprägt hat, der auch entsprechend geehrt wurde. Er war CIO der Dekade, CIO des Jahres und er ist Mitglied in der IT Hall of Fame. Und Rainer hat seine Gedanken, Statements dieser Art, in einem Buch zusammengefasst und auch veröffentlicht. Auf das Buch möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Mein Name ist Olaf Röper. Wie immer versuchen wir mit diesem CIO Radio praktisch Hinweise für die Arbeit von CIOs oder auch von Managern grundsätzlich zu geben. Das tun wir anhand vieler innovativer Ideen und heute eben anhand dieses Buches, das ja einen spannenden Namen hat, bevor ich dann das Wort an Rainer weitergebe. Das Buch heißt Arschlöcher gibt's halt leider überall und der ernstzunehmende Untertitel ist dann Management, Anregung zum Nachdenken über einen schönen Beruf. Und wenn ich da so durchblättere durch dieses Buch, dann sehe ich mal ins Inhaltsverzeichnis mit 35 verschiedenen Kapiteln und in diesen Kapiteln werden dann auch unterschiedliche Themen, die CIOs oder Managern durchaus auf den Nägeln brennen, behandelt. Also ich sage es einfach nur, die Logik der Unvernunft oder Menschen sind, wie sie sind, der Mythos Team, der problematische Bonus, das würde jetzt zu weit führen, all diese 35 Titel aufzuzählen. Es lohnt sich auf jeden Fall, alle diese einzelnen Kapitel zu lesen. Ja, Rainer Janssen, hatte ich ja schon gesagt, einer derjenigen, die die CIO-Community über viele Jahre maßgeblich geprägt hat. Rainer war zum Schluss CIO bei der Munich Re oder auch Münchner Rück. Er hatte vorher Mathematik und Informatik studiert und war danach am IBM Science Center und hat dort die Forschungsgebiete Supercomputing und wissenschaftliches Rechnen aufgebaut. Seit 1997 hatte er dann den Zentralbereich Informatik der Munich Re geleitet. Seit seiner Pensionierung ist er heute als Senior Advisor bei Ascent ein besonders geschätzter Kollege. Rainer, herzlich willkommen zu diesem Gespräch.
Ja, gerne.
Und Rainer, ja, wie kommt man eigentlich darauf, ein solches Buch zu schreiben?
Zwei Motive vielleicht. Das eine ist, alle Bücher über Manager werden meistens von Leuten geschrieben, Professoren und Berater, die selber nicht Manager gewesen sind. Und zweitens finde ich immer noch wirklich, dass das Manager ein wirklich schöner Beruf ist, nur mit verdammt schlechtem Image. Also wenn du im Tatort ein Krimi guckst und da kommt ein Manager vor, dann ist er entweder das berechtfertigte Opfer oder er ist der Mörder, aber was anderes eigentlich nicht.
Ja, schade eigentlich, dass das Bild des Managers so verunglimpft wird. Aber ich glaube, der Großteil der Manager oder eine bestimmte Zunft hat daran ja durchaus auch Anteil, nicht, dass das so gesehen wird. Die Begriffe so Heuschrecke, die gehen ja auch um, nicht an der Stelle. Naja, gut.
Ja, Nieten in Nadelstreifen oder Egomanen und Bonusversessene und ich weiß nicht was. Ne?
Was bezweckst du mit diesem Buch?
Eigentlich möchte ich Kolleginnen und Kollegen Anstoß geben zum Nachdenken, dass Manager sein viel vielfältiger ist und viel komplexer ist als ja in der LinkedIn-Modewelle. Im Moment ist mal wieder der Leader dran und der charismatische Führer und Ähnliches. Das sind alles Einzelaspekte des Manager-Daseins. Es ist ein unglaublich vielfältiger Beruf, der sich eben in der Hauptsache mit Menschen auseinandersetzen muss und nicht so sehr mit KPIs und Messgrößen, Budgetgrößen und anderem. Und das möchte ich eigentlich mal anregen zum Nachdenken.
Dann werfen wir doch mal gemeinsam einen Blick in dein Buch. Es gibt so ein paar wirklich schöne Zitate, so wie das erste. Für mich war eins ganz besonders prägend, nämlich dieses, dass Unternehmen begehen lieber Selbstmord, als ihre Unternehmenskultur zu ändern. Das ist doch sicher erklärungswürdig.
Nein, wenn wir über Unternehmenskultur reden, dann reden wir meist darüber und sagen, das ist ein Soft-Faktor. Harte Faktoren sind Zahlen, Messgrößen, Budgets, Umsätze, Profit und so weiter. Weiche Faktoren, das klingt so, als na ja, ist eben da und wenn man Lust hat, kann man da ein bisschen streicheln, aber das tut nichts Böses. Man vergisst dabei, dass Menschen wegen Kultur in Japan sich Bauch aufgeschlitzt haben, dass preußische und russische Offiziere sich wegen Kultur die Kugel gegeben haben. Und manche katholische Priester tatsächlich ihr Leben lang auf Sex verzichten. Also Kultur kann verdammt hart sein.
Ja, du schreibst es so schön, ein Kapitel überschrieben, die Härte weicher Faktoren. Das war jetzt sehr plastisch.
Ja, manche Unternehmen, gerade erfolgreiche Unternehmen, haben eine sehr starke Unternehmenskultur, ihren Way of Doing Things. Und es fehlt denen unheimlich schwer, das zu ändern. Weil vor allen Dingen natürlich die Leute, die in diesen Unternehmen in der Spitze sind, sind natürlich da oben, weil sie im alten System gut sind. Wenn die plötzlich ganz anders sich benehmen sollen, das wollen sie nicht und können sie nicht. Und das ist das Schwierige vielfach. Und deswegen sieht man immer wieder, dass Unternehmen fast mit Ansage gegen Baum fahren. Am öffentlichsten kann man das bei Fußballunternehmen, Bundesliga-Vereinen verfolgen. Bei Schalke und HSV, das konnte jeder in der Bild-Zeitung mitlesen, wie die vor den Baum gefahren und abgestiegen sind. Aber geändert haben sie an ihrem Verhalten nie etwas, bis heute nicht.
Naja, man hat ja die Chance, durch junge Mitarbeiter neues Blut reinzubringen. Ja, aber du schreibst, glaube ich, auch in dem Buch, wenn ich mich recht entsinne, dass diese Mitarbeiter sehr schnell die überkommene Unternehmenskultur annehmen. Ja, und dass dann dieses Potenzial des Schöpferischen, des Neuen ein wenig verloren geht.
Es ist immer wieder überraschend für die Mitarbeiter selber, aber auch für das Manager, wie schnell neue Mitarbeiter die alten Unsitten des Unternehmens beigebracht kriegen, und zwar fast unbewusst. Es gibt ein schönes Experiment in der Sozialpsychologie. Da ist das Versuchskaninchen der Professor an der Tafel und die Experimentatoren die Studenten. Und die Studenten haben gesagt bekommen, wenn der Professor links an der Tafel steht, dann seid ihr Mucksmäuschen still, stellt nur intelligente Zwischenfragen und schreibt ordentlich mit. Wenn der rechts steht, dann raschelt ihr mit Papier, quatscht mit dem Nachbarn, schmeißt Papierflieger und sonst was. Das dauert eine Viertelstunde und dann steht der Professor felsenfest in der linken Seite der Tafel. Ja, und so ähnlich ist es mit neuen Mitarbeitern. Die kriegen diese Signale, so verhält man sich nicht, so eskaliert man sich, das sagt man nicht und ähnliches, und werden unglaublich schnell in diese Kultur rein erzogen.
Kultur zu verändern, ja, braucht Mut, ja. Kultur zu verändern braucht sicher auch neue Wege. Nun sagst du auch an einer anderen Stelle des Buches, dass viele Manager eine mechanistische Führungssicht haben. Das heißt, sie leben mit und für KPIs. Also diese Sicht des mechanisierten Entscheidens, das ist ein Punkt, der dir besonders am Herzen liegt, das zu verhindern und dadurch den Fokus etwas weiter zu spannen. Vielleicht, wenn du da noch ein bisschen was zu ausführen möchtest.
Ja, es gibt einen Spruch, den ich überhaupt nicht leiden kann und der auch falsch zugewiesen wird in der Literatur meistens. Was man nicht messen kann, kann man nicht managen. Das ist so die Vorstellung. Ich muss für alles einen KPI haben und wenn ich den immer in den richtigen Bereich zwinge, dann ist alles in Ordnung. Und ist ein KPI, sagt der Name, ein Key Performance Indicator. Der zeigt an, das könnte jetzt richtig sein, aber wie im Beispiel bei uns Softwarequalität, du kannst Qualität nicht messen. Du kannst sagen, ob da Fehler drin sind, ob da Bugs drin sind, ob der Code sauber ist. Aber ob das eine schöne Software ist, das kannst du nicht messen. Aber der Nutzer kann dir das sofort sagen, ob man damit vernünftig umgeht. Und all diese Versuche zwingen dann die Leute sozusagen nur den Messgrößen hinterherzulaufen. Und wenn wir das machen, dann fangen alle Leute, die gemessen werden, an zu mogeln. Das haben wir schon in der Schule gelernt. Auf jedem Klassentreffen erzählen wir das wieder stolz, wie wir bei den Klassenarbeiten geschummelt hatten und wer die besten Spickzettel hatte.
Also, ach, weiß ich jetzt nicht. Das mag bei dir so gewesen sein.
Nein, guck dir heute sozusagen Amateur, Volksläufe und Marathons an. Was da gedopt wird, ist heftiger als in der Profiszene. Das sagen ja auch Sportfunktionäre. Ja. Weil die Leute als Manager zu ihrem Boston- oder Berlin-Marathon gehen, aber natürlich die richtige Platzierung haben wollen fürs Image zu Hause.
Wenn man über KPIs spricht, dann fällt mir sofort auch wieder das Bonussystem ein. Ja, viele Boni werden ja tatsächlich nach der Einhaltung von KPIs vergeben. Und die Fragestellung dahinter ist, was habe ich wirklich verändert? Also wir haben das jetzt gesehen, ganz aktuell in der Frage der Bonifizierung, man soll das ja wohl nicht ins Negative ziehen, aber der Bahnmanager an der Stelle, ja, die also einen Boni bekommen haben, in nicht unerheblicher Größenordnung, sei ihnen gegönnt, aber der Kunde selbst spürt davon nichts. Ja, der Kunde selbst, also ist ja ein Dienstleistungsunternehmen, hat nicht das Gefühl, dass sich da was verbessert hat. Wie ist deine Einstellung zu den Bonussystemen? System so klassischerweise, wie wir sie kennen?
Ich halte das für einerseits durch ein falsches Menschenbild getrieben. Denn was da ja wirklich passiert ist, wir nehmen den Mitarbeitern eigentlich ein Stück Gehalt, das ihnen zusteht, weg und sagen, du kriegst es wieder, wenn du dieses und jenes getan hast. Aber wir trauen dir nicht, dass du von selbst aus ordentlich arbeitest. Dann ist das Zweite, wenn ich hinter solche KPIs Geld stecke, in manchen Fällen sehr viel Geld, dann muss ich auch wieder genau kontrollieren, ob dieser Mitarbeiter wirklich das Ziel erfüllt hat oder womit er das Ziel erfüllt hat. Also in der Erstversicherung kennen alle das Problem, dass zum Jahresende noch Versicherungsverträge reinkommen, damit man die Jahresquote erfüllt hat, die dann im Januar storniert wird. Und stell dir vor, in der Rückversicherung, in der ich gewesen bin, da gibt es Verträge, die sehr hohe Risiken zur Folge haben. Wenn ich aber jetzt nach Umsatz gemessen werde, dann habe ich durchaus die Neigung, ein Risiko vielleicht ein bisschen schöner darzustellen zum Jahresende, wenn ich es für meine Quote noch brauche, als ich es wirklich sehe. All diese Sachen muss ich dann kontrollieren. Wenn du einen IT-Mitarbeiter nach Jahreszielen vermisst, dann musst du Jahresanfang verhandeln, was das Ziel ist. Jetzt ändern sich die Prioritäten im Laufe des Jahres. Mitte des Jahres musst du den Mitarbeiter auf eine andere Aufgabe stellen. Jetzt kannst du aber nicht genau sagen, hätte er sein anderes Ziel erfüllt. Dann musst du wieder verhandeln, wie du das berechnest und bewertest und eine Zwischenbilanz ziehst. Das alles sind viel, viel mehr Aufwände und zusätzliche Funktionen, als du jemals an zusätzlicher Motivation erreichen kannst. Und wie gesagt, die zusätzliche Fehlerquelle ist, dass die Mitarbeiter in so einem System genau das tun, was der KPI sagt und nicht manchmal das, was das Unternehmen braucht. Und das ist das Fatale.
Du hast gerade über Menschen gesprochen, Respekt vor Menschen gesprochen, dass man ihnen einen Teil des Gehaltes durch dieses Abspalten des Bonuses eigentlich vorenthält. Jetzt möchte ich mal den Schwenk machen auf den Titel des Buches. Der Titel ist ja nun nicht ganz so easy, nicht? Also wenn man so da drauf guckt und mir schenkt jemand so ein Buch, dann sage ich, was will der eigentlich damit sagen? Arschlöcher gibt's halt leider überall, aber der Untertitel bringt es ja auf das sachliche Niveau wieder zurück. Management, Anregung zum Nachdenken über einen schönen Beruf. Aber du hast tatsächlich in deinem Buch über diese, Anführungsstriche jetzt, komischen Menschen mal gesprochen. Und zwar im Zusammenhang Corporate Identity. Wir leben alle zusammen, wir haben Respekt voreinander. Da sind diese klassischen Corporate Identity Komponenten, die praktisch jedes Unternehmen hat. Und dann schreibst du, dann kommen die jungen Leute und sehen dann, dass es unter den Kollegen zwei wörtlich absolute Arschlöcher gibt, die Mitarbeiter wie Kollegen auch öffentlich fertig machen und mobben und absolute Egoisten sind, denen aber nichts geschieht, also ganz im Gegensatz zur Corporate Identity, die da formuliert wurde in einem Prospekt, weil ihre Abteilung traumhafte Zahlen schreiben. Ich glaube, das ist eine Situation, die fast jeder schon erlebt hat. Das nimmt ja bei dir einen prominenten Punkt ein in deinem Buch. Vielleicht dazu auch noch die ein oder andere Erläuterung.
Ja, ich finde, das ist das Schlimmste, was überhaupt gemacht wird in vielen Unternehmen. Es wird mit viel Aufwand in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Managern ein Leitbild für das Unternehmen, ein Wertesystem formuliert und an die Wand gepinnt. Werte ist für mich sowas wie die 10 Gebote, du sollst nicht töten. Es kriegt keiner in der Bundesrepublik ein Verdienstkreuz für 40 Jahre keinen umbringen, sondern es wird erwartet, dass du das nicht tust, wenn du mitmachen willst. Und genauso kann man sagen, ein Wert ist nur dann ein Wert, wenn jeder sich dran halten muss. Nicht bloß die Loser, die die Quote nicht machen. Und da versagen viele Managementsysteme, also wir können das an prominenten Beispielen wie Elon Musk feststellen. Also den möchte sicherlich persönlich nicht unbedingt jemand als Manager. Und Steve Jobs war auch ein sehr besonderer Charakter. Und trotzdem machen wir diese Leute zu Helden. Und es passiert eben nicht nur in diesen ganz herausragenden Fällen, wie bei dem berühmten Medienmanager Weinstein, der dann schließlich ja endlich auch nochmal für Jahrzehnte in den Knast gekommen ist, sondern überall gibt es das so und nicht nur in den Medien und in der Kulturszene, sondern in ganz normalen Unternehmen, dass Leute sich verhalten dürfen auf eine Art und Weise, wie das eigentlich im Leitbild formuliert ist, dass man es nicht sollte.
Aber ich muss was dagegen tun können, ja, als Mitarbeiter. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage der Unternehmenskultur.
Naja, ich meine, das sind die haben ja auch Manager. Und die Personalabteilung weiß das, der Betriebsrat weiß das, die anderen Manager wissen das auch, bei welchem Kollegen man aufpassen muss, weil ich vor Unternehmen geht und weil immer nur Zusammenarbeit schwierig ist, wenn man den dabei hat, weil der nur drauf guckt, was die Tätigkeit für sein muss. Das weiß das System und es ist eben unsere Schuld, dass wir solche Manager, die gegen unsere Wertesysteme verstoßen, immer wieder tolerieren, wenn sie gute Quote und guten Profit machen.
Ja, das war zu dem Thema dieser besonderen Sorte Mensch, die dem Buch auch den Titel dann verliehen haben, zumindest einen Teil des Titels. Du hast dich in dem Buch aber auch mit neueren Dingen auseinandergesetzt, also nicht nur mit klassischen Management-Themen, da zähle ich dazu das Thema Diversity. Und da machst du doch sehr interessante Unterscheidungen zwischen Verschiedenheit und Diversity und das ist sicher auch für viele, auch gerade jüngere Manager draußen, sehr, sehr lesens- und jetzt auch hörenswert, wie ich diese Dinge beeinflussen kann durch Verschiedenheit der Teammitglieder. Rainer, bitte, wenn du so freundlich bist, da nochmal die Grundgedanken zu formulieren. Ich halte das für sehr wichtig und selbst ich als alter Knacker in dem Geschäft habe gesagt, aha, so ist das.
Also für mich war das Aha-Erlebnis in diesem Themenfeld ein Managerkurs zu IBM-Zeiten. Da hat uns ein Unternehmensberater aus England, Belbin, sein Teamrollenkonzept vorgestellt. Und seine These war, Teams funktionieren nur, wenn da bestimmte unterschiedliche Qualifikationen da sind. Also ein Shaper-Symbol war die Peitsche, der auch die Motivation gibt und die Leute vorantreibt. Aber es muss auch ein Implementer sein, der mal einen Laptop aufklappt und Excel anwirft. Und es muss vielleicht auch ein Advocatus Diaboli dabei sein, der mal hinterfragt, ist das wirklich so oder sind wir nicht zu optimistisch und so weiter. So hat er Teamrollen identifiziert und dann haben wir einen Selbsttest gemacht. Danach kriegte man raus, welche Rollen man natürlich führen waren, welche man noch konnte, wenn der Mangel bestand, und welche so gar nicht, die zu dem Typ passten. Und dann wurden wir in zufällige Teams ausgelost, 4 Teams für ein Wirtschaftsmodell, das wir die ganze nächste Woche gespielt haben abends. Und unser Kursleiter hat nach unseren Assessment-Ergebnissen im verschlossenen Umschlag einen Tipp abgegeben, welches Team gewinnen wird, welches losen wird und welche so in der Mitte liegen. Und das war absolut präzise. Das Gewinnerteam konntest du auf dem Flur im Pausenbereich hören. Die haben sich unterhalten, die haben Witze gemacht, die waren immer eine halbe Stunde früher fertig. Im anderen Team hatten die 3 Shaper, die sich wirklich fast physisch vom Whiteboard gekloppt haben, wer den Filzstift retten darf. Und das, glaube ich, du brauchst auch in einem Management-Team unterschiedliche Leute. Also unterschiedliche Denkweisen, Leute, die Unterschiedliches machen wollen und können. Ich habe das meinen Mitarbeitern immer so gesagt, wenn alle meine Manager so wären wie ich, dann wäre das sicherlich immer intellektuell interessant und auch lustig und wir würden schöne Strategien entwickeln, aber wir würden zum Teufel nichts gemacht. Ich hatte 2 Umsetzer dabei, die das brutal und diszipliniert konnten. Wenn alle so wie die gewesen wären, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen kalt und weniger fantasiereich gewesen. Du brauchst diese unterschiedlichen Qualifikationen. Du brauchst jemanden, der sich auch mal um Verwaltung kümmern will und um Zahlen und nicht bloß alle, die sich um dieses kümmern wollen. Und man kann sagen, in der Psychologie kennt das man, wenn die Gruppe zu homogen ist, dann setzt Groupthinking ein. Die berühmtesten Beispiele sind die Schweinebucht-Affäre im Krieg der Amerikaner gegen Kuba oder die Challenger-Katastrophe in der Raumfahrt. Und das will Diversity eigentlich, eine Verschiedenheit der Hirne und der Vorgehensweise und der Denk-In-Teams. Und nicht schwarze, gelbe, weiße, rote, sonst irgendwas und unterschiedliche sexuelle Orientierungen und unterschiedliche Religionen. Du kannst 10 Manager aussuchen, die ganz bunt aussehen und es sind alles Excel-Sheet-Verwalter. Und das wird Fehler, den wir im Moment machen, dass wir sozusagen unter Diversity nur im gewissen Sinne kulturelle Vielfalt der Herkunft sehen, aber nicht unterschiedliche Denkweisen, sondern unsere Management-Selektionsmechanismen sorgen eher dafür mit den Assessment-Centern, dass immer der gleiche Typ durchkommt. Und das ist gefährlich.
Das ist ein gutes Schlusswort, Rainer. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, weil unsere Zeit ist durch. Ich hoffe sehr, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts ein bisschen Lust gefunden haben, sich tiefer mit dem Buch zu befassen. Es ist also ganz normal bei Amazon erhältlich. Und es wäre auch schön, wenn entsprechende Kommentare zu dem Buch auch zu diesem Podcast dann bei LinkedIn oder wo auch immer abgegeben werden. Ja, Rainer, herzlichen Dank für deine Zeit. Wir haben so viele Themen hier noch in dem Buch, die wir gerne ansprechen möchten. Ich überlege gerade schon, ob wir nicht mal einen zweiten Podcast dazu noch machen sollten. Aber erstmal herzlichen Dank und ich glaube, dass viele, die zugehört haben, schon das ein oder andere an Denksportaufgabe mitnehmen konnten. Also nochmal recht herzlichen Dank, Rainer.
Gerne, Olaf.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.